Unser Gast heute im Studio ist der Schauspieler Sabin Tambrea. Er war 10 Jahre lang Mitglied im Berliner Ensemble. Einem großen Publikum ist er durch die Serie Kudamm 56 bekannt geworden und als Ludwig II. Und von morgen an ist er im Kino zu sehen als Franz Kafka im Film Die Herrlichkeit des Lebens. Dieser Film zeigt Kafka am Ende seines Lebens, aber nicht vergrübelt, nicht düster, sondern er ist da ein verliebter Mann und der Film hat viele helle, lichte Stellen. Herzlich willkommen, Herr Tambrea.
Guten Tag, vielen Dank, dass wir sprechen können.
Ich möchte gern am Anfang anfangen, an Ihrem Anfang auf der Bühne, den hatten Sie mit der Geige.
Ja, meine Eltern sind aus Rumänien nach Deutschland geflohen. Mein Vater während einer Konzertreise, denn meine Eltern sind beides Orchestermusiker. Und das war die Sprache, die sie mir auf meinen Weg mitgeben konnten, die Sprache der Musik. Und deshalb habe ich im Alter von 4 Jahren mit dem Geigespiel angefangen und habe das auch sehr lange gemacht, bis zu meinem Alter von 18 Jahren, als ich dann selbstständig entscheiden durfte, dass ich eigentlich was anderes lieber machen würde.
Ja, Sie haben mit der Geige ja sogar mehrfach auf Landesebene einen ersten Preis bei Jugend musiziert gemacht. Das ist ja auch nicht gar nichts und ich habe von einigen Menschen schon gehört, wenn die Bewerbungen bekommen und sehen dann im Lebenslauf stehen, ah, der hat Geige gespielt, das ist gleich ein Pluspunkt. Geige, das zeigt Durchhaltekraft und Leidensfähigkeit. Stimmen Sie dem zu?
Ja, man lernt eine Disziplin, die man freiwillig in dem Alter jetzt nicht unbedingt an den Tag legen würde. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das hat mir viel Durchhaltevermögen gebracht, als es dann später zäh wurde, auch im Schauspiel. Da muss man einfach einen langen Atem haben und das hat mir dabei sehr geholfen.
Dass viele üben dann auch und dann auch nicht nur die Töne zu treffen, sondern ja auch diese größeren Noten sich zu erarbeiten. Dazu braucht man ja auch einen Atem.
Ja, und vor allem die Geduld zu haben, ein Handwerk zu erlernen, was letztendlich die Basis ist für alles, was daraufhin folgt. Es gibt ja auch momentan die Mode, dass man sich Schauspieler nennt aus Leidenschaft oder weil man das große Ziel hat, dahin zu gelangen. Aber der ewig lange Weg des Handwerkerlernens und des Scheiterns und so weiter, das ist nicht ganz Teil dieser romantischen Vorstellung, die gemeinhin vorherrscht. Und das habe ich bitter durchkauen müssen, viele Jahre.
Denken Sie da an was Bestimmtes?
Okay, wenn wir so offen sprechen, Schauspielschulvorsprechen, das ist die Hölle. Da wird man bewertet und man möchte gerne sich objektiv bewerten lassen, aber es ist immer subjektiv. Man wird als, ja, einfach als Person bewertet, ob man eine potenzielle Zukunft im Schauspiel hat oder nicht. Und das ist sehr schmerzhaft, wenn da reihenweise die Absagen reinkommen, wie es bei mir war. Ich habe 2-mal die Deutschlandtour gemacht an den Schauspielschulen, ehe es in Berlin an der Ernst Busch geklappt hat. Und da hat mir halt das Durchhaltevermögen vom Geigespielen sehr geholfen.
Ja, auch das Training, bewertet zu werden. Als Geiger bei Jugend musiziert werden Sie ja auch bewertet.
Ja, wobei beim Geigespiel wird in erster Linie die Technik bewertet und das Handwerk an sich. Beim Schauspiel kommt noch die menschliche Komponente hinzu, wo Figuren manchmal auch Schwächen und Defizite haben, die man als Spieler mit in die Figuren hineintragen kann. Ich kann mich jetzt bei einem Stück von Bach nicht entscheiden, das A etwas tiefer zu spielen, dann ist es einfach als Musiker nicht ausreichend geübt.
Sie waren 18 Jahre alt, da haben Sie dann die Geige weggelegt, weil Sie sich ganz dem Schauspiel widmen wollten. Und Sie wollten es auch wirklich, Sie haben ja gerade gesagt, 2 Jahre lang die Deutschlandtour gemacht an den Schauspielschulen, bevor es dann an der Ernst Busch geklappt hat. Könnten Sie uns beschreiben, was es für Sie bedeutete, auf der Theaterbühne zu stehen?
Das war eben dieser Unterschied zwischen handwerklicher Perfektion auf der einen Seite, die mich sehr belastet hat und die mir auch ein großes Lampenfieber immer verursacht hat vor Auftritten. Und dann auf der anderen Seite im Kinderchor des Theater Hagen zu stehen und auf einmal genießen zu können, auf einer Bühne zu stehen, ohne Lampenfieber, sondern einfach mit der puren Spielfreude. Und das hat sich irgendwie beibehalten. Also wann immer ich mit der Geige aufgeregt war, auf der Bühne war ich im Gegenzug komplett beflügelt und leicht. Und das habe ich mir für meine Zukunft gewünscht.
Jetzt bleiben wir immer noch bei der Musik, denn ich weiß nämlich von Ihnen, dass Sie sich auf die Figuren, die Sie spielen, mit einem persönlichen Soundtrack vorbereiten. In Die Herrlichkeit des Lebens spielen Sie ja Franz Kafka. Wie ist denn sein Soundtrack?
Ich habe mir da eine Musik komponiert, die auch, wie die Figur, die wir im Film zeichnen, nicht ganz dem entspricht, wie man Kafka sich in erster Linie vorstellt. Es ist nicht düster und dissonant, beziehungsweise nicht harmonierend, sondern es ist hell und flirrend, auch wenn es nicht konsonant ist, sondern da versucht man eine Auflösung zu finden, aber wird davon nicht niedergedrückt, sondern eher neugierig gemacht. Und so komponiere ich mir, klimper ich mir zu Hause meinen Soundtrack zusammen und höre das während der Dreharbeiten. Und manchmal, wie bei Narziss und Goldmund, gelingt es mir, die Regie davon zu überzeugen und dann landet das ein oder andere Stück auch im Film.
Ich habe mir immer noch als liebsten Satz aller, wirklich aller Romananfänge, aller Buchanfänge, aller ersten Sätze, den von der Verwandlung von Kafka, als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte. Wie sind Sie denn zuerst mit Kafka in Berührung gekommen?
Es war am Albrecht-Dürer-Gymnasium in Hagen und ich hatte Besseres zu tun, als mich mit Kafka zu befassen zu der Zeit. Rückblickend muss ich sagen, leider, wobei ich es gar nicht bedauern kann, weil zu dem Zeitpunkt war ich einfach noch nicht so weit und wusste nicht zu schätzen, was dieser Kosmos Kafka mir irgendwann bedeuten würde. Und ich habe jetzt im Zuge der Drehvorbereitung mich ausgiebig mit ihm befasst und den Roman von Michael Kumpfmüller gelesen, der ja die Basis unserer Verfilmung ist.
Der jetzt, die Liebesgeschichte erzählt,
genau,
die zur letzten Liebe
letzten
Kafkas.
Mhm. Und so habe ich jetzt vor den Dreharbeiten erst ermessen können, wie unfassbar groß dieses Universum Kafka ist, bevor ich mich dran gemacht habe, es zu vermessen, um es dann in einer eigenen Interpretation spielen zu können.
Wie haben Sie sich ihm sonst angenähert?
Mir war es sehr wichtig, seine Handschrift so weit wie möglich zu kopieren, damit wir im Film ohne Schnitt zeigen können, wie die Kamera vom Gesicht auf die Hand, die einen Brief schreibt, schwenkt und dann wieder hoch zum Gesicht, sodass man nicht das Gefühl hat, dass da ein Requisiteur die Arbeit gemacht hat. Und ich habe mir mit einer Kalligrafin zusammen über mehrere Monate seine Schrift angeschaut und zu Hause geübt, einfach damit es optisch seiner Schrift nahe kommt und wir das, was Kafka ausmacht, nämlich seine Worte und seine Schrift, so sinnlich in den Film übersetzen können.
Erzählt die Handschrift auch etwas über ihn? Hat es ihn etwas erzählt?
Ja, also seine Wortanfänge sind sehr elegant und ausschweifend und das R macht er andersherum. Das musste ich sehr stark in meine Reflexe reinkloppen, damit ich das im Take irgendwie hinkriege. Und das C beginnt wie ein Ad-Zeichen, das in der Mitte beginnt, dann einen Kreis um sich selbst schwingt und dann erst zum C wird. Und auch im Laufe dieses letzten Jahres, was wir hier zeigen, gibt es eine Entwicklung in der Schrift, wo am Anfang sie elegant und flüssig ist. Und während der Verfassung seines letzten Willens sieht man schon, wie seine Seele leidet und wie es zittriger wird. Und so haben wir da eine Entwicklung mit in den Film gebracht.
Der Titel des Films, der sagt ja schon, es geht um die Herrlichkeit des Lebens. Es ist ihm aber immer schlechter gegangen, gesundheitlich, die Liebe. Aber da ging es ihm gut darin, in der Liebe zu Dora Diamant. Wie hat denn dieses letzte Lebensjahr die Krankheit, die Liebe beeinflusst? Oder muss ich die Frage anders stellen? Wie hat die Liebe das letzte Lebensjahr beeinflusst?
Kafka, der Mann der großen Worte, ist im Angesicht dieser Liebe auf einmal sprachlos und wird neugierig nach Möglichkeiten, es in Worte zu fassen, zu suchen und schöpft dadurch Hoffnung im Angesicht der absoluten Hoffnungslosigkeit. So würde ich das beschreiben, was ihm da geschenkt wurde im letzten Jahr durch die Liebe zu Dora Diamant. Eine Liebe, die auf Augenhöhe stattfindet und zwei Menschen betrifft, die sich gegenseitig respektieren und erhöhen. Je dunkler es wird, desto heller wurde es unerwartet für ihn selbst.
Im Film geht es ums Leben, doch der Tod, der schwebt ja immer drüber. Er ist ja dann auch da am Ende. Mhm. Würden Sie denn sagen, das Leben beginnt erst dann richtig, wenn wir uns unserer Vergänglichkeit bewusst werden?
Ich habe heute das Zitat gelesen, man hat zwei Leben. Das zweite beginnt, wenn man sich bewusst wird, dass man nur eins hat. Ich denke, dass, obwohl es Kafka bewusst war, dass seine Uhr tickt, fand er erst im Angesicht dieser Begegnung seine wahre Bestimmung und vielleicht auch, obwohl er seinen letzten Willen leider verfasst hat, seine Werke verbrannt sehen zu wollen, fand er, das ist jetzt eine gewagte These, aber ich hoffe, er fand seinen Frieden damit oder hätte ihn gefunden, dass seine Werke dennoch in die Welt hinausgetragen werden, so wie es Max Brod letztendlich getan hat.
Sie haben mal gesagt, dass Sie viel gegen den Tod haben, weil Sie so viel Lust und Neugierde auf das Leben haben. Jeder Gedanke seine Auflehnung gegen den Tod. Das klingt für mich aber so, als hätten Sie sich auch schon intensiv beschäftigen müssen mit dem Tod.
Ich hatte schon als Kind ein großes Bewusstsein für die Vergänglichkeit um mich herum. Und auch wenn das jetzt nicht im pathologischen Rahmen stattgefunden hat, war es doch immer Teil meines Denkens, dass die Augenblicke, die einem vielleicht flüchtig und auch vielleicht auch nicht wert erscheinen, dennoch so wertvoll sind, dass man sie genau festhalten sollen könnte, zumindest mit dem Bewusstsein. Vergänglichkeit war immer Teil meines Denkens und deshalb hatte ich immer das Licht im Auge, um damit die anderen Gedanken irgendwie zu vertreiben.
Sie haben sich mit dem Tod auch in Ihrem Roman Nachtleben beschäftigt, mit Liebe und Tod. Das sind ja eben jene Themen, die auch den Film prägen. Leben, Liebe und der Tod schwebt drüber. Ich stelle hier fest, Sie haben Musik in Ihrem Leben, Sie haben das Schauspiel und Sie schreiben. Wie sind Sie denn dazu gekommen?
Also der Wunsch wurde geboren aus, ja, als Schauspieler hat man sehr viele Wartepausen und das hat mich wahnsinnig gemacht, abhängig zu sein von den Entscheidungen anderer. Und das Schreiben war so eine Auflehnung dagegen und ich wollte das in meine Hand nehmen und habe erst, nachdem ich angefangen habe zu schreiben, gemerkt, was mir vorher gefehlt hat. Das ist eine große Auseinandersetzung mit mir selbst, kompromisslos, und das ist etwas, was mir viel Kraft, aber auch manchmal viel Verzweiflung schenkt und da in dieser Wechselwirkung habe ich große Freude.
Ihr zweites Buch Vaterländer erscheint dann im August, da geht es um Herkunft. Haben Sie beim Bücherschreiben auch einen Soundtrack?
Habe ich, ja. Und das ist genau die Musik meiner Kindheit. Dadurch, dass das erste Kapitel meine Kindheit ist, vom Alter von 3 Jahren bis 14, ist es die Musik, die ich als Kind hören durfte, als meine Eltern Konzerte gespielt haben. Und das geht von Schostakowitsch über Prokofjew, Gustav Mahler bis hin zu Tristan und Isolde von Richard Wagner.
Wo wir auch wieder bei der Liebe und dem Tod sind.
Genau.
Sabine Tambrea, von morgen an ist er im Film Die Herrlichkeit des Lebens im Kino zu sehen. Ein Film über das letzte Lebens- und Liebesjahr von Franz Kafka in der Regie von Georg Maas und Judith Kaufmann. Alles Liebe Ihnen, Herr Tambrea.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.